Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit dem Eröffnungsspiel in München beginnt heute die Fußball-Europameisterschaft 2024. Die Ticketnachfrage für das Turnier in 10 deutschen Städten war enorm. Für die 2,7 Millionen Eintrittskarten gab es 50 Millionen Anfragen. Das erste Spiel bestreitet traditionell das Gastgeberland. In einer Stunde heißt der Gegner der deutschen Nationalmannschaft Schottland.
Großes Fußballfest im Münchner Olympiapark. Bis zu 30.000 Fans haben Platz beim Public Viewing. Doch schon kurz nach Öffnung der Fanzone fordert die Stadt München die Fans auf, nicht mehr in den Olympiapark zu kommen, denn der Andrang ist riesig. Eine einzige Fanmeile auch der Münchner Marienplatz. Geschätzt 50.000 schottische Fußballanhänger feiern seit dem Vormittag mit deutschen Fans in der Innenstadt. Bereits ab 15 Uhr muss die Polizei den Marienplatz wegen Überfüllung absperren. Die Party geht weiter in den Biergärten drumrum.
Wir unterhalten uns.
Wir feiern alle miteinander.
Ja.
Prost! Schottland wunderbar!
Noch lachen sie.
Noch mal schauen, wie lange.
Anspannung bei der Polizei. Im Stadion und in der Stadt sind insgesamt 2000 Beamte im Einsatz. Die Sicherheitskräfte arbeiten mit sogenannten Jammern, also Störsendern, die Drohnen zum Landen zwingen können. Bestens bewacht auch die deutsche Nationalmannschaft auf ihrem Weg in die Münchner Arena. Große Zuversicht vor dem Anpfiff um 21 Uhr. Spieler und Fans sind bereit für ein neues Sommermärchen.
Ja, und vor dem Stadion in München ist Lea Wagner. Wie sieht denn die Startelf der deutschen Mannschaft aus? Gibt es Überraschungen?
Es gibt keine Überraschung. Es ist genau die gleiche Startelf wie schon im vergangenen Testspiel gegen Griechenland bei dem knappen 2:1-Sieg. Also Kapitän Ilkay Gündoğan wird die Mannschaft wie gewohnt aufs Feld führen. Auch Manuel Neuer steht im Tor, trotz der großen Torwartdiskussion, die es ja in den vergangenen Tagen gegeben hat. Um ihn und Marc-André Ter Stegen nach dem Patzer von Manuel Neuer gegen Griechenland. Er bleibt die Nummer 1, er hütet das Tor und Rückkehrer Toni Kroos wird im Mittelfeld wie erwartet die Strippen ziehen.
Und wie ist die Stimmung vor dem Spiel?
Ich glaube, es war eben schon ganz gut wahrzunehmen und das ist auch hier im Stadion. Wir kamen schon 4 Stunden vor Anpfiff gegen 17 Uhr hier an und waren schon umringt von zehntausenden Fans. Um 18 Uhr wurden dann die Pforten geöffnet und es sind ganz, ganz viele Fans vor Ort. Und ich würde die Stimmung schon als sehr positiv und optimistisch beschreiben. Ich habe lange nicht mehr so viele Menschen im Deutschland-Trikot mit Fahnen gemeinsam feiern sehen. Es stehen mal bei dieser Europameisterschaft keine politischen Debatten im Vordergrund. Und auch der Gegner Schottland ist sehr voller Vorfreude. Allein für die Schotten ist es ein großes Glück, sich überhaupt für die Europameisterschaft qualifiziert zu haben. Die Schotten waren schon bei 11 Turnieren in der Geschichte dabei, bei großen Turnieren, haben es aber nicht einmal geschafft, die Gruppe zu überstehen. Da ist das Ziel der deutschen Mannschaft natürlich weitaus größer.
Vielen Dank für die Eindrücke. Lea Wagner in München. Am zweiten Tag des G7-Gipfels in Süditalien stand das Thema Migration auf der Tagesordnung. In einem Entwurf für die Abschlusserklärung heißt es, die Länder wollten bei der Bekämpfung von Schleuserringen stärker zusammenarbeiten. Außerdem fordern sie China auf, keine Waffenteile mehr an Russland zu liefern. Zu Beginn des Gipfeltages wurde aber erstmal ein Geburtstag gefeiert.
Happy Birthday, dear Olaf!
Ein Ständchen für den Kanzler zu seinem 66. Geburtstag.
Oh, happy birthday, man. Yeah.
Scholz ist so viel Aufmerksamkeit eher unangenehm. Dabei richten sich beim G7-Treffen heute ohnehin alle Augen auf ihn, den Papst. Der 87-Jährige mahnt bei den Staats- und Regierungschefs erneut schärfere Gesetze im Umgang mit künstlicher Intelligenz an. Etwa die Entwicklung und der Einsatz von sogenannten tödlichen autonomen Waffen muss verboten werden. Auch die Gipfelabschlusserklärung greift das Thema auf. Sie wollen zwar maximalen Nutzen, aber auch die Risiken im Blick behalten, im Einklang mit den demokratischen Werten und unter Achtung der Menschenrechte. Es ist das erste Mal, dass ein Papst einen politischen Gipfel besucht. Ein Erfolg für die Gastgeberin, Italiens Ministerpräsidentin Meloni. Ukraines Präsident Zelensky wurde gestern mit einem 50 Milliarden Dollar Hilfspaket und diversen bilateralen Abkommen bedacht. In der Abschlusserklärung heißt es: Wir bekräftigen unsere unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine, solange es nötig ist. Russland muss seinen illegalen Angriffskrieg beenden und für den Schaden aufkommen. Außerdem fordern die G7, dass auch andere Staaten, wie zum Beispiel China, Russland ihre Unterstützung entziehen.
Kurz vor Beginn einer Ukraine-Friedenskonferenz hat Russlands Präsident Putin Bedingungen für eine Waffenruhe genannt. Im Kern fordert er, dass sich die Ukraine aus den vier umkämpften Gebieten Donetsk, Lugansk, Cherson und Saporischschja zurückzieht. Außerdem soll das Land auf einen Beitritt zum westlichen Verteidigungsbündnis NATO verzichten. Mein Kollege Markus Preis steht in der Nähe des Ortes in Italien, wo die G7-Staats- und Regierungschefs tagen. Wie sind denn die Reaktionen dort auf Putins Äußerungen?
Ja, man empfindet das als ein ziemlich vergiftetes Angebot. Eins, das vor allen Dingen darauf zielt, die morgen beginnende Friedenskonferenz in der Schweiz zu diskreditieren. Dort sind neben den westlichen Verbündeten der Ukraine ja auch Länder geladen, wie zum Beispiel Indonesien oder Indien. Und die Lesart hier ist, dass Putin diesen Ländern zeigen will: Seht her, mit euch macht der Westen Konferenzen, aber auf meine Angebote, da wird nicht eingegangen. Insgesamt ist die Ablehnung deswegen so deutlich, weil man die Angebote in Anführungszeichen von Putin so sieht, dass die Ukraine kapitulieren soll. Der ukrainische Präsident Zelensky ist hier noch in Italien, hat gesagt, man könne Putin einfach nicht vertrauen. Ähnliche O-Töne, Interviews kommen aus den USA, wo es heißt, Putin brauche gar keine Friedensverhandlungen, er könne einfach den Krieg selber beenden. Und von der Bundesregierung hören wir, dass man an diesen Äußerungen zumindest sehe, dass Putin doch sehr genau auf diese Konferenz in der Schweiz blicke, obwohl er immer sagt, die sei völlig irrelevant.
Markus Preis, vielen Dank nach Fasano. Die NATO soll künftig die Waffenlieferungen an die Ukraine und die Ausbildung ukrainischer Soldaten koordinieren. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte nach einem Treffen der Verteidigungsminister des Militärbündnisses, das Hauptquartier dafür werde in Wiesbaden sein. Bislang organisieren die USA die Militärhilfe für die Ukraine. Die Europäer in der NATO sollen nun mehr Verantwortung übernehmen. Der endgültige Beschluss fällt beim NATO-Gipfel im kommenden Monat in Washington. Der Bundestag hat heute darüber debattiert, ob der Atomausstieg in einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden soll. Den Unionsparteien geht es dabei vor allem um die Rolle des Bundeswirtschaftsministers. Habeck hatte nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine angekündigt, ohne Tabus zu prüfen, ob die verbliebenen deutschen Atomkraftwerke länger am Netz bleiben könnten als geplant. CDU und CSU werfen Habeck vor, dabei voreingenommen gewesen zu sein.
Reden werden die Grünminister heute nicht, aber zuhören. Mal irritiert, mal amüsiert. Im Fokus dieser Frage haben Lemke und Habeck eine Laufzeitverlängerung der letzten Atomkraftwerke ergebnisoffen geprüft oder nicht. Die Union hat den Verdacht, dass getäuscht wurde und will einen Untersuchungsausschuss.
Wurde in der vom russischen Überfall auf die Ukraine ausgelösten Energiekrise nach Gemeinwohl oder nach grüner Parteiraison entschieden?
Es geht um das Jahr 2022. Die letzten drei AKWs sollen eigentlich im Dezember abgeschaltet werden. Doch wegen der Energiekrise debattiert die Regierung damals, ob sie länger laufen sollen. Am Ende entscheidet der Kanzler. Das Atomaus kommt gut drei Monate später im April. Die Grünen betonen heute, die Verlängerung sei gekommen, ein Energieengpass habe es nicht gegeben, ein Untersuchungsausschuss übertrieben.
Es ist das schärfste Schwert der Opposition bei der Kontrolle von Regierungshandeln. Und weil es eben das schärfste Schwert ist, eignet es sich nicht zum Schmieren ganz kleiner Brötchen.
Die SPD sieht ein Wahlkampfmanöver und erinnert daran, dass der grundsätzliche Atomausstieg einst von der Union besiegelt wurde. In den sozialen Medien habe die CDU damit gar Kampagne gemacht.
Die auf Twitter 2019 vor der Europawahl raushaut: Wer hat Atomkraft Nein Danke Realität werden lassen? Bäm, CDU-Logo.
Es ist die FDP aus der Ampelregierung, die der Union aus der Opposition zur Seite springt. Man habe zu lange abgewartet mit einer Laufzeitverlängerung.
Die Dauer der Debatte
im Jahr 2022 um die Verlängerung der Kernkraftwerke, die wir damals vehement eingefordert haben als Freie Demokraten und die ja dann auch für einige Monate gekommen ist. Die Dauer dieser Debatte war zu lang.
Jetzt wird beraten, ob und in welcher Form es einen Untersuchungsausschuss geben soll. Eine Abstimmung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Der Bundesrat hat sich heute mit den finanziellen Folgen von Extremwetter beschäftigt. Die Länder fordern, dass der Bund zügig eine Pflichtversicherung für Elementarschäden einführt, also für Schäden, die beispielsweise durch Sturm oder Starkregen entstehen. Bisher ist nur etwa jedes zweite Haus dagegen abgesichert. Durch die Hochwasser in Baden-Württemberg und Bayern hatte die Debatte über eine verpflichtende Versicherung wieder Fahrt aufgenommen.
Fast kniehoch stand das Wasser im Haus von Hubert Hegele. Die Zusam, ein Nebenfluss der Donau, trat Anfang Juni weit über die Ufer. Die Küche kaputt, das Parkett aufgequollen. Der geschätzte Schaden im gesamten Haus 100.000 Euro.
Das kann jeden treffen und da braucht jeder auch Sicherheit. Und ich zahle da liebend gern auch in die Gesamtgesellschaft ein, weil ich weiß, wie es jetzt ist.
Er hatte sich um eine Versicherung bemüht, aber keine bekommen. Kein Einzelfall bei Häusern direkt an Flüssen, die oft über die Ufer steigen. Derzeit ist etwa nur die Hälfte aller Eigentümer gegen Schäden durch Hochwasser versichert. Die Bundesländer fordern deshalb schon seit langem parteiübergreifend eine bundesweite Pflichtversicherung für Elementarschäden und tun dies nun erneut im Bundesrat.
Viele Menschen haben Hab und Gut verloren. Nach unserer Auffassung wäre es sehr hilfreich für viele, eine solche Versicherungspflicht einzuführen, damit nicht der Staat immer wieder einspringen muss.
Jeder weiß, die Ministerpräsidentin, Ministerpräsident, der Bundeskanzler sind sich bei dem Thema seit langem einig. Allein das Bundesjustizministerium blockiert.
Der Bundesjustizminister will den Eigentümern keine zusätzlichen Kosten aufzwingen. Doch jetzt macht er einen Alternativvorschlag. Elementare Schäden lassen sich nicht komplett verhindern. Daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass alle Immobilienbesitzer die Möglichkeit haben, sich dagegen zu versichern. Das wollen wir mit einer Angebotspflicht erreichen. Die Versicherer sollen also zumindest ein Angebot für Hochwasserschäden machen müssen. Ob sie es annehmen, soll den Eigentümern selbst überlassen bleiben. Bei ihrem Treffen kommende Woche wollen Bund und Länder darüber beraten.
In Mannheim haben tausende Menschen des getöteten Polizisten Ruven Lauer gedacht. Etwa 2000 Gäste kamen zur offiziellen Trauerfeier für den 29-Jährigen. Viele verfolgten das Gedenken bei einer Videoübertragung in der Mannheimer Innenstadt. Vor zwei Wochen hatte ein Afghane Aktivisten der islamkritischen Organisation Pax Europa angegriffen und dabei den Polizisten tödlich verletzt.
Er war einer von ihnen. Trauermarsch für Ruven Lauer. Hunderte Polizisten sind nach Mannheim gekommen, aus ganz Baden-Württemberg, aber auch aus anderen Bundesländern, sogar aus dem Ausland. Der Schock immer noch groß. Von einer existenziellen Ungerechtigkeit spricht Ministerpräsident Kretschmann bei der Trauerfeier. Die Kollegen verabschieden sich sehr persönlich.
Es kommt nicht oft vor, dass wir in unserem Leben jemandem begegnen, der so besonders ist, dass er für immer in unseren Herzen bleibt. Ruven war so ein Mensch.
Für die Angehörigen spricht der Bürgermeister der Heimatstadt, ein Freund der Familie. Er trägt ihre Gedanken vor.
Sein Tod ist ein brutales und für uns alle so herzzerreißendes Zeichen dafür, dass in unserer Gesellschaft noch so viel verändert werden muss.
Das Gedenken an Ruven Lauer. Trauer und Erinnerung, aber auch eine Botschaft für die Politik.
Zum Sport. Die Basketballer des FC Bayern München haben ihren 6. deutschen Meistertitel perfekt gemacht. Das Team gewann vor wenigen Minuten das 4. Spiel der Finalserie gegen Alba Berlin mit 88 zu 82.
Münchner Meisterjubel in Berlin. Es ist der erste nationale Titel für die Bayern seit 5 Jahren. Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus. Die Gäste nervös mit vielen Ballverlusten. Alba weiß das zu nutzen, hatte zwischenzeitlich einen 10-0-Lauf. Doch die Bayern kämpfen sich wieder ran und liegen zur Pause nur 2 Punkte hinten, 44-46. Nach dem Seitenwechsel muss München zwar noch mal zittern, aber vor allem dank der Distanzwürfe von Carson Edwards gewinnen die Bayern schließlich mit 88-82 und feiern ihren 6. deutschen Meistertitel.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 15. Juni.
Der Ausläufer eines Tiefs bei Schottland überquert uns von West nach Ost. Kühle Meeresluft folgt. In der Nacht, vor allem in der Westhälfte, Regen, der kräftig örtlich gewittrig sein kann. Dazu ist es windig. Am Tag erreicht der teilweise noch kräftige und gewittrige Regen den Osten und lässt am Nachmittag dort dann meist wieder nach. Sonst Sonne, Wolken, Schauer am Nachmittag im Norden, Westen sowie im Südosten Bayerns. In der Nacht 16 bis 9 Grad, am Tag 15 Grad in der Eifel und 23 Grad in der Lausitz. Am Sonntag mehr Wolken als Sonne, hier und da Schauer, im Nordwesten auch Gewitter. Dazu ist es dort windig. Im Osten und Süden meist freundliches Wetter. Ähnliches Wetter am Montag, am Dienstag gebietsweise kräftige, gewittrige und länger andauernde Regenfälle bis 32 Grad.
In den Tagesthemen mit Jesse Wellmer heute um 23.15 Uhr messen wir das Fieber der Fußballfans nach dem EM-Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland. Außerdem fragen wir, was hinter Putins Friedensvorschlag steckt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.